Bier und Leute. Der Stadtwerke Bonn Podcast präsentiert von Die Kleine und der Groß. Und hier sind Katharina Müller-Stromberg und Volker Groß.
Unser heutiger Podcast-Gast war Burgschauspieler, bevor er zum gefeierten Filmschauspieler wurde. Er dreht mit deutschen und internationalen Kolleginnen und Kollegen von Katja Riemann bis Mads Mikkelsen zum Beispiel. Er spielt Hedgefondsmanager aktuell in 1 Billion Dollar oder Familienväter zum Beispiel in der Netflix-Serie Dark. Wir sagen Hallo zum Bönsche Jung, Oliver Masucci.
Hallo Oliver.
Hallo, hallo.
Ein Hauch von Hollywood hier weht durch unser bescheidenes Sendestudio.
Das Rheinland, ja.
Wo fühlt sich gerade wohler? Also Los Angeles oder hier bei uns in Bonn am Rhein?
In Los Angeles fühle ich mich nicht so wohl. Also da fühle ich mich immer wohler, wenn ich ja wieder ein bisschen nach Hause komme. Los Angeles ist doch sehr groß und da hat ja jeder ein eigenes Haus und insofern erstreckt sich diese Stadt einfach über Milliarden von Kilometern bis Mexiko hin und wenn man zum Essen fährt, fährt man dann so 2 Stunden. Das ist ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Auch die ganzen Filmjungs und Mädels und meine Kollegen da, die sind auch sowas getrieben, die sind sowas, man denkt, das sind doch alle Superstars, aber die sind so getrieben, den nächsten Gig zu machen, die nächste Rolle zu ergattern, das ist schon ein ganz schöner Vibe da.
Also gibt es nicht so eine WhatsApp-Gruppe, dass ihr irgendwie mal so unter euch Filmschauspielern in Hollywood sagt, wo gehen wir heute Abend noch hin oder so?
Nee, hab ich bisher nicht, obwohl man, wenn man da ist, witzigerweise, melden sich die Leute dann doch recht schnell. Das erste Mal, wo ich nach L.A. gefahren bin, habe ich mich angehört wie so eine hohle Tonne, weil wir so eine Reise gemacht haben von San Francisco, den Highway 1 runter bis nach L.A. Und ich habe gesagt, ich fahre erst nach L.A., wenn ich da wirklich was zu schaffen habe. Ansonsten ist da ja nur Industry und Business. Mm. Und dann habe ich gedacht, was soll ich da, wenn ich in Hollywood bin und dann aber nicht dabei mitmachen kann. So. Und das ist, deswegen war das für mich, erstmal wollte ich da immer nie hin. Und als ich das erste Mal dann hingefahren bin, waren wir zum Oscar nominiert mit Werk ohne Autor. Und ich fuhr in diese Stadt rein und das Erste, was passierte, war, dass mir Steven Kettchen eine SMS schickte und sagte, du bist doch gerade bei mir vorbeigefahren. Und ich war so krank und habe mich angehört wie so eine alte rostige Tonne und habe geschlafen in meinem Auto und sagte, wurde gefahren, habe gesagt, das kann nicht sein, ich habe da gelegen. Nein, du bist in so einem weißen Auto an mir vorbeigefahren. Und ich fuhr direkt in die komplette deutsche Community hinein. Ich hatte lauter Leute, die alle so, hey Olli, so ist schon absurd, wie klein das dann doch ist, wenn man dann da ankommt. So.
Hm. Wahnsinn, ne?
Wie ist das denn, wenn du zurückkommst nach Bonn? Also wir haben es ja in der Anmoderation gesagt, du bist ein Bönsche Jung.
Ich bin ein Bönsche Jung.
Du bist nicht hier geboren,
nein,
aber trotzdem, fast. Ich glaube mit 4 Wochen bist du hier gekommen.
So mit 4 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen war ich dann hier. Ja.
Ja, okay. Und wenn du zurückkommst, fühlst du dich denn hier zu Hause?
Ich fühle mich da zu Hause, wo die italienische Küche ist. Da fühle ich mich am meisten zu Hause. Ich bin so viel gereist, dass Heimat oder zu Hause fühlen ist schwierig, zumal ich auch aus Bonn immer wieder weg wollte. Ich bin ja immer zum Flughafen gefahren und habe mich dahingestellt und im Auto und habe geguckt, wie die Flugzeuge in die weite Welt geflogen sind. Ich fühle mich hier zu Hause, im Dialekt fühle ich mich zu Hause, das in jedem Fall. Ich finde immer, hier sind die nettesten Assis von ganz Deutschland, die hier wohnen und die sind alle so lieb.
Sagst du jemanden, der in Tannenbusch zur Schule gegangen ist?
Ja, also, in Tannenbusch, ich bin da auch viel in die Biskuitale gegangen.
Ja,
da
Tannenbusch, ne? Du kriegst den Jungen aus dem Tannenbusch, aber den Tannenbusch nie ganz aus dem Jungen raus.
So nein. Das, nee, ich mag das hier, ich mag den Schlacht der Menschen und das ist mir, wenn ich in Deutschland bin, merke ich immer, die sind mir am nächsten. Wenn ich in Berlin bin, halte ich es nicht aus, dann muss ich ganz schnell weg. In Hamburg sind sie noch nett, richtig, sehr distinguiert so, aber hier bin ich so auch im Humor zu Hause. Deswegen ist meine Freundin witzigerweise, ich habe immer so gelacht mit der, wo wir uns kennengelernt haben, dann haben wir festgestellt, wir kommen beide aus Bonn.
Prinz und Bonner werden vielleicht, was ist denn damit?
Prinz und Bonner?
Ja, vielleicht.
Ich bin echt nicht so ein Karnevalist. Das schaffe ich, glaube ich, einfach terminlich nicht.
Ah, okay, natürlich. Aber, das wird der einzige
aber
Grund sein.
Ansonsten bin ich ein Bekehrer. Also ich laufe immer durch die ganze Welt und erkläre den Leuten den rheinischen Karneval. Und das ist auch der einzige Karneval, der zu feiern ist.
Du hast eine Lesung hier in Bonn gehabt und hast aus deinem, ich glaube, es ist das erste Buch, was du geschrieben hast. Das einzige und erste Buch, was du bisher geschrieben hast, gelesen.
Demnach auch das Beste?
Ja, demnach auch das Beste, genau das Bestverkaufte.
Ja, genau.
Es heißt Träumertänzer. Das ist natürlich überhaupt gar kein richtiges Deutsch.
Ja.
Erzählen kannst, weil es so wahnsinnig viel über deinen Vater, dein Verhältnis zu deinem Vater und diese ganze Situation aussagt.
Ja, eigentlich fing das an, dass ich mich ins Kino geflüchtet habe, weil für mich Grau-Rheindorf doch sehr grau war, wo meine Oma wohnte.
Und, ins Woki, was es immer noch gibt.
Ja. Ich habe mich ins Woki geflüchtet, ich habe mal einen 100-Markschein gefunden vor dem Safe meines Vaters und habe den eingesteckt und habe den einfach komplett investiert ins Kino. Das war meine erste Investition, die ich getätigt habe, und zwar ins Woki. Da war das Woki aber noch woanders, nämlich gegenüber vom Gangolf, was es auch nicht mehr gibt, direkt am Hauptbahnhof. Ja. Und da bin ich immer reingelaufen, habe Non-Stop-Vorstellungen geschaut und habe mich einfach ins Kino verliebt und in diese Welten, weil da war alles bunt und schön und da waren fantastische Welten. Die ersten Fantasy-Movies da auch gesehen oder Karate-Movies oder alles. Und da bin ich nach Hause gekommen und habe von diesen Welten erzählt und vom Kino und dass ich mal auf die große Leinwand will und mal solche Hollywood-Filme drehen möchte. Und da hat mein Vater immer gesagt, Ollo, bist du eine Träumertänzer? Bist du so eine Träumertänzer? Ja, und er hat es als Schimpfwort dann benutzt und es wurde immer intensiver, je mehr ich Schauspieler werden wollte, umso mehr hat er mich Träumertänzer geschimpft und irgendwann habe ich gedacht, eigentlich ein schönes Wort. Ja, also die schöne Wortschöpfung meines Vaters, der ja nie wirklich in der Volkshochschule so richtig Deutsch lernen konnte, weil er immer arbeiten musste abends im Restaurant. Und so hat er so schön eine ganz eigene, sehr kreative Sprache entwickelt. Und ich liebe diese Sprache und habe das dann mir zum Credo gemacht und habe gedacht, eigentlich bin ich ein Träumertänzer, genau das bin ich und da wollte ich auch hin. Es geht nur darum, seine Träume umzusetzen und darum geht es im Buch, dass man genau das macht, was man träumt.
Toll.
Es gibt nämlich einen, der heißt Churchill, der hat gesagt, die Kunst, die liegt darin, nüchtern das zu tun, was man betrunken gedacht hat.
Und der Klügere kippt nach.
Der Klügere kippt nach, ganz genau. Und wenn man dann am Morgen, nicht wenn man total wasted ist oder so, aber wenn man am Abend so sich so ein bisschen, ja, die Furcht vom Leben und der Zukunft einfach so ein bisschen mit einer Flasche Wein weggetrunken hat und man ist noch ganz gut drauf und dann hat man so Ideen so. Und da ist man nämlich angstfrei. Und wenn man am nächsten Morgen dann aufwacht, dann denkt man, am Abend sind sie möglich und am nächsten Morgen sind sie nicht möglich. Und ich habe mir das wirklich zum Credo gemacht und wenn ich abends so eine Idee hatte, dann habe ich es am nächsten Morgen durchgezogen. Ob das war, Theater zu kündigen, eine Stelle woanders hinzugehen, egal, ich habe die Entscheidung getroffen und das hat mir meistens gut getan.
Es ist gerade schon deutlich geworden, dein Papa ist Italiener, deine Mama Deutsche, du bist quasi aufgewachsen zwischen Pasta und Kohlrouladen. Was hat das denn mit dir gemacht, auch als Kind? Es gibt ja durchaus ein paar Erfahrungen, die du schon sehr früh gemacht hast mit deiner, ja, mit diesen italienischen Wurzeln auch.
Ja, ich bin natürlich, ich bin einfach in Deutschland erstmal als der Italiener gemobbt worden in den 70ern und in Italien, aber als der Mangiapatate. Ja, also ich war hier der Spaghettifresser und da der Mangiapatate, irgendwie habe ich nirgends so richtig hingehört. Fühlte ich mich ein bisschen draußen so und habe mich auch selber dann ausgegrenzt erstmal. Das war die frühe Kindheit, die war nicht einfach so als Italiener Kind. Ich musste mich dann durchsetzen, ja, auch gegen meinen Vater. Aber ansonsten hat das Italienische mir natürlich die ganze Kulinarik mitgegeben, weil ich im italienischen Restaurant groß geworden bin, da gekocht habe, gespült habe. Wir haben noch keine Spülmaschine gehabt. Mein Vater hat daran gespart, weil der gesagt hat, was brauche ich eine Spülmaschine? Ich habe ja zwei Söhne.
Ja, Molly.
Ja, mein Bruder hat ja mitgespült. Ne? Ich habe ja zwei Söhne. Ja. Sollen die doch spülen? Und wir hatten dann so graue Unterarme vom Spülen irgendwann. Irgendwann sind wir dann in den Service auch rausgegangen. Dann fuhr mein Vater irgendwann in den Urlaub und sagte, Hallo, muss ich dir sagen, fahren wir in den Urlaub. Und dann habe ich gesagt, schön, Sommerferien, ich freue mich auf die Nonna Camilla. Er sagte, nee, wir, du nicht, du machst den Laden. So, und
wie alt warst du da?
Da war ich 15,5. Und dann habe ich den Laden gemacht. Und was das dann mit mir gemacht hat, war, dass ich konnte mit 15 dann rapide alles kochen, weil ich musste, ich hatte es auch quasi immer zugeguckt, konnte kellnern und konnte ein Restaurant führen. Und ich hatte mit 15, 16 Jahren, ich hatte immer Geld. Das war halt toll, wenn man dann abends hier ins, wie ist das, Maddox hieß das noch?
Ja, Maddox.
Maddox ging, man konnte immer, oder auch in die Biskuithalle, oder wo sind wir denn überall, ins Pantheon, vor allem viel im Pantheon gewesen. Ja. Und kistenweise Weizenbier da reingekippt. Ich konnte mir das immer leisten dann. Ja. Also das war schön.
Du hast ja als Kind nicht so tolle Erfahrungen gemacht mit gleichaltrigen Kindern, die haben dich gemobbt. Das kann man in deinem Buch sehr schön nachlesen. Als du als Jugendlicher dann die Kohle hattest, hat sich dann dein Status verändert? Haben die dann plötzlich gesagt, oh, der ist ja ganz schön erfolgreich?
Nein, die haben, da war ich auch noch nicht erfolgreich. Da konnte ich mir einfach nur, ich musste nicht um Taschengeld betteln, weil ich habe ja Trinkgeld bekommen, was ich mehr erarbeitet hatte. Aber ich habe dann einfach irgendwann gemerkt, halte ich einfach von den Leuten fern, die nicht gut tun. Und das kann ich auch nur so empfehlen. Es gibt so Leute, da bist du auch nie deine Position los. Da kannst du machen, was du willst. Es gibt so einen ganz schönen Film, Leolo. Kennt ihr den? Mm-mm. Leolo ist auch ein italienisches Immigrantenkind in Kanada. Der wurde gezeugt, weil ein, das fängt mit der Geburt von Leolo an und Leolo, da ist, wurde also so gezeugt. Ein italienischer Bauer guckt den italienischen Bäuerinnen beim Tomatenernten von hinten unter den Rock, ja, und ejakuliert in die Tomatenkiste dabei. Die Tomatenkiste, die geht dann nach Kanada und seine Mutter, Leolos Mutter, stolpert auf dem Großmarkt und fällt in die Tomatenkiste. Und die nächste Einstellung ist dann, wie die Frau beim Arzt ist und der ihr diese Tomate entfernt und sagt, sie sei jetzt schwanger. Und so wurde Leolo geboren und der hat einen Bruder und der Bruder von Leolo wurde immer verprügelt und dem wurde immer sein Fahrrad kaputt getreten, er wurde immer verprügelt von den immer gleichen Jungs. Das sind wie die Lacoste-Träger in meinem Buch. Ja. Und dann hat er sich vorgenommen, unglaublich stark zu werden, hat den ganzen Film durch, sieht man ihn die ganze Zeit nur pumpen und Eiweiß essen und pumpen und Muskeln aufpumpen und am Ende ist er ein Riese, so ein Arnold Schwarzenegger und dann kommt die gleichen Jungs wieder an und er kommt mit seinem Fahrrad und sagen, na, jetzt bist du aber ganz schön stark, aber du bist eigentlich immer noch der kleine Idiot. Ne? Und er sagt, oh, ich hau euch ein und will sich wehren und schafft es nicht, weil er eine Aggressionshemmung hat und kann sich nicht wehren und lässt sich wieder verprügeln und wieder das Fahrrad zu zertreten und sitzt dann heulend auf der Straße. Diese Position kann man manchmal einfach gar nicht loswerden, man kann sich nur von den Leuten trennen.
Das ist richtig. Du hast gerade viel erzählt auch über deine Kindheit, auch das Verhältnis zu deinem Papa, Träumertänzer. Das Wort stammt von ihm. Was sagt er denn über den Träumertänzer heute? Denn der Weg hat ja ganz offensichtlich geklappt.
Er sagt, der Träumertänzer ist ein Angeber. Ja. mein Sohn ist ein Angeber. Aber eigentlich ist er stolz auf mich, ja. Natürlich so. Also ich merke auch.
Ist das ein richtig tolles Gefühl für dich eigentlich, zu wissen, dass dein Papa richtig stolz auf dich ist jetzt?
Ja, der sagt das ja nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass das ist so. Es ist aber auch, ehrlich gesagt, ich habe irgendwann festgestellt, als er nicht mehr ins Theater kam, dass er das auch sprachlich gar nicht alles so verarbeiten kann, was da irgendwie der Kleist geschrieben hat. So. Mhm. Und dann kommst du irgendwann an den Punkt, dann denkst du, okay, ich bin einfach auch echt einen Schritt weiter gegangen als meine Eltern. Was kann ich, ich muss doch von denen jetzt nicht die ganze Zeit erwarten, dass sie mich bewundern. Es ist schön, es ist jetzt schön, wo ich das Buch geschrieben habe, Träumertänzer, dass, was ich merke, meine Eltern möchten auch ganz gern vorkommen. Und für sie ist es schön, dass diese Geschichte erzählt wird, ihre Geschichte, das rührt sie, glaube ich, sehr. Mhm. Und ich fange nämlich an, wie die sich kennengelernt haben und wie das, der ganze Weg da von 1966 aus Italien raus war nach Deutschland und so. Und die wollen genau wie ich, sage immer, dass auch die Schauspielerei aus dem Defizit erwächst, weil man ja gesehen werden möchte, die wollen auch gesehen werden. Und das tut ihnen gut, das merke ich gerade. Dass sie sehr, ich glaube, sie sind sehr stolz auf dieses Buch und auf ihre eigene Geschichte.
Du hast ja als Theaterschauspieler einige Stationen absolviert und bist dann letztendlich an der Burg in Wien gelandet, die Burg. Ich glaube, das ist so das High-End für den deutschsprachigen Raum. Mehr geht nicht. Und ich glaube, dass du mal gesagt hast, ja, und dann? Also was passiert denn dann? Wo soll ich denn dann noch hingehen, wenn ich schon mal an der Burg war? Ist das für dich so ein Moment gewesen, wo du sagst, ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch die Leinwand?
Auf die Leinwand wollte ich ja immer. Ne? Mhm. Ich habe den Umweg übers Theater genommen. Ein sehr langer Umweg und ein sehr schöner Umweg, weil ich alles da gelernt habe. Aber der erste Gedanke, wo ich in Wien an der Burg, wo ich da reingekommen war, ich muss hier weg. Ja. Das war wirklich der erste Gedanke. Sobald du das feststellst, wie dieses Ensemble da funktioniert und wie der Herr Burgschauspieler dann auch in Wien warm genommen wird und dass man einfach plötzlich ist man weltberühmt in Wien. Mhm. Ja, aber auch nur in Wien. Sonst kennt dich keiner. Hier weiß in Deutschland, weiß keiner, was an der Burg gemacht wird, wer da spielt. Das wissen nur Theaterinsider vielleicht noch. Selbst die wissen es nicht. Ja, also wer da gerade was macht. Das heißt, man ist schon sehr weit weg da und lebt in einem sehr luxuriösen Kosmos mit zwei großen Stiegen, die auf das Theater hochgehen, unten ein Haubenrestaurant drin, ein Freund von mir war, wunderbar, mit Garderoben und Klingel nach dem Ankleider und alle fühlen sich da sehr, sehr erhaben, aber natürlich natürlich gibt es das Gefühl, dass man, was will man danach noch erreichen, weil alle in der Projektion der anderen hat man es dann geschafft. Also versucht sich der gemeine Burgschauspieler, um alles in der Welt erstens zu pragmatisieren und dann da zu halten bis in die Rente hinein. Und das ist etwas gewesen,
ja, manche sogar bis zum Tod. Ich meine, du wirst ja um die Burg rumgetragen, wenn du gestorben bist, ne?
Ja, und genau. Burgschauspieler werden um die Burg rumgetragen, einmal, ja, und dann werden sie dann aufgebahrt in einer der ganz großen Treppenhäuser, ja, unglaublicher Prunk, ganz toll. Und dann kommen vier Intendanten und halten Reden über sich selber. Und es ist furchtbar. Ja. Ich habe das gesehen bei Gerd Voss, ich fand es furchtbar, es war grauenhaft. Und dann habe ich gedacht, das kann ja nicht das Ziel der Träume sein, einmal um diesen Saftladen da rumgetragen zu werden. Und ich wollte einfach wieder weg. Ich wollte von Anfang an eigentlich weg, aber es war auch großartig, da zu spielen.
Aber
auch,
wie hast du es denn dann geschafft?
Es kam dann das Angebot, den Hitler zu spielen. Er ist wieder da. Und erst war ich beleidigt und dann habe ich den, fand ich aber das Konzept unglaublich, da als Borat quasi durch Deutschland zu fahren, den Leuten ihre braune Gesinnung aus der Nase zu ziehen. Und dann bin ich halt und mit dem mal auch den mal komödiantisch, das mal dieses Tabu mal zu brechen, ja. Und gleichzeitig aber auch was zu erzählen über dieses Land und wie der Hitler auch den Leuten nicht aus dem Kopf geht, ja. Er ist einfach drin, der letzte Satz von dem ist, ich bin in ihrem Kopf, sie können mich nicht erschießen, ich bin in ihnen drin. Und der Film ist sehr intelligent gemacht. Und das hat dann einfach 2,6 Millionen Kinozuschauer und so bin ich dann quasi auf die Leinwand geklatscht.
Man hat ja oft das Gefühl, wenn man auch mit Schauspielern spricht, dass so dieses Theaterspielen und gerade Burgtheaterspielen, dass das eigentlich die höhere, größere Kunst ist als die auf der Leinwand. Jetzt hast du ja als Kind schon gesagt, im Woki sitzend, Hollywood, das ist es. Da möchte ich vielleicht mal hin. Ist das für dich so von dieser Wertigkeit? Sind das zwei komplett unterschiedliche Disziplinen einfach?
Nein, das sind keine. Du siehst da Schrott und du siehst da tolle Sachen. Mhm. Das ist ja jetzt nicht alles Kunst, was da oben läuft. Man flüchtet sich gerne in die Kunst. Wir flüchten uns auch gerne. Wir sagen auch gerne in Deutschland, wenn wir schlechte Filme drehen, das ist Kunst. Ja, dabei ist der Film nur schlecht. Es ist beides. Im besten Fall ist es gute Kunst. Es ist auch gute Kunst, einen kommerziellen Film zu drehen, der aber toll ist und irgendwie Millionen Zuschauer macht, das ist auch Kunst. Es ging auch gar nicht darum, nach Hollywood unbedingt zu kommen. Auch das französische Kino war toll. Ich habe mich mehr auch in die Spaghetti-Western von Sergio Leone und spiel mir das Lied vom Tod, Once Upon a Time in America, The Good, The Bad and The Ugly, all diese Filme haben mich wahnsinnig geprägt. Und ich wollte Cinemascope, ich wollte große Leinwand und auch, dass es so aussieht, wie Kino und dass es eine Ästhetik hat wie Kino. Das muss nicht Hollywood sein. Von mir aus kann es auch, drehe ich auch in Japan, habe gerade in Bangkok einen Film gedreht. Und mein Sohn sagt zum Beispiel immer nach 10 Sekunden, wenn wir irgendwas gucken, dann sagt er, nee, das 10 Sekunden, sagt er, nee, das deutsche Fernsehen, das kann ich nicht gucken. mach einen Film an. Ne? Wir gucken Filme, wir sind Cineasten. Es geht darum, die können aber von überall herkommen. Das heißt, Hollywood muss jetzt nicht, da muss überhaupt nicht da oben drüber immer stehen. Es ist halt, wenn du bei Fantastic Beasts spielst, was ich gemacht habe, das ist natürlich Hollywood par excellence.
Da sind ja jetzt meine Kinder neidisch, dass ich hier mit ihm stehe, ne? Weil hier die fantastischen Tierwesen, also das ist natürlich wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Rolle, glaube ich, gewesen, oder?
Die war toll. Da halte ich viele Reden. Anton Vogel, der ist der Chef der Zauberwelt, Head of the International Confederation of Wizards. Und ich habe mit allen großen Kollegen da gespielt. Die standen immer, mussten mir zuhören. Stand immer Jude Law vor mir und Eddie Redmayne und Mads Mikkelsen. Und ich musste aber, weil die natürlich so aufwendig drehen und wenn du dann eine Rede hältst und bist an einem Set, dann hältst du diese Rede einfach 3 Wochen lang, weil wir 3 Wochen lang die gleiche Szene drehen. In Deutschland würde man das in einem halben Tag abdrehen oder in einem Tag. Da 3 Wochen und dann fliegt so eine Spider-Cam um dich rum. Mhm. Ja, weil da sind alle Figuren anwesend und jeder Blick von jeder Figur zu jeder Figur muss aufgelöst werden. Das wird ganz hoch aufgelöst. Die Ausstattung ist so opulent, dass das deutsche Ministerium der Magie ist in jedes Besteck reingraviert. Überall ist das. Ja,
ich war neulich da in London in den Harry Potter Studios einfach mal, weil das, da siehst du auch, wie detailliert und so als Fan und vor solchen Filmen ist das schon irre. Ne?
Also und genau da haben wir gedreht.
Genau dort,
ja. Ich habe da auch gewohnt. In Leafson. Das ist draußen in Leafson, die Studios. Richtig. Das sind die Leafson Studios und da ist auch die Ausstellung. Wir haben teilweise auch in der Ausstellung gedreht.
Habt ihr,
Das ist so opulent und dann dreht diese Kamera, fliegt dann um dich rum und überall und dann bist du die ganze Zeit der redet und weil diese Kamera fliegt und jeden Winkel Also eine Spider-Cam kann wie beim Fußball, die kann um einen rumfliegen. Ja? In jedem Winkel stehst du irgendwo drin und bist wieder im Anschnitt. Das heißt, ich konnte meine Reden da 3 Wochen lang halten und habe 3 Worte. Die Leute, die haben sich alle nur noch kaputt gelacht, weil ich konnte nur so machen.
Kann man dich eigentlich heute noch wecken und du kannst einen Teil dieser Rede theoretisch oder geht das wirklich in eurem Schauspielerhirn sozusagen rein und dann ist es auch relativ schnell wieder weg?
Manche Sachen bleiben.
Dein Gedächtnis muss aber beim Film, glaube ich, nicht mehr so gut sein wie beim Theater. Ne? Beim Theater musst du ja die Rolle von A bis Z können, weil du sie an einem Abend spielst. Beim Filmset ist es ja anders, oder?
Es ist natürlich viel mehr im Kurzzeitgedächtnis drin. Obwohl diese Reden, die, wenn ich jetzt mich konzentrieren würde, jetzt konzentriere ich mich mit euch zu sprechen, deswegen fällt es mir jetzt nicht ein. Aber wenn ich mich konzentrieren würde, würde die wiederkommen. Die sind aber mehr, die Reden habe ich länger geübt, weil es ganz schön ist, wenn du einen Film drehst, wenn du so große Texte früh anfängst zu lernen, weil du dann, wenn du drehst, hast du etwas, an was du dich erinnern kannst. Es ist immer so, funktioniert das menschliche Gehirn. Wenn ich was habe, an was ich mich erinnern kann, dann fällt es mir leicht zu spielen. Wenn ich das gerade erst erlernt habe, habe ich die Panik, fällt mir das noch ein, weil ich nichts habe, an was ich mich erinnern kann. Das ist reines Kurzzeitgedächtnis. Dann fällt der Text weg und ist sofort weg. Alles, was du länger geübt hast vorher, gibt dir mehr Basis, um dann auch improvisieren zu können. So. Das bleibt so. Beim Theater ist es absurd, was das menschliche Hirn kann. Was ich da erlebt habe, ich habe am Burgtheater mal 11 Stücke in einer Spielzeit gespielt. Das heißt, ich habe 11 komplette Stücke, die waren teilweise bis 6 Stunden lang im Kopf gehabt. Und dann wird plötzlich ein Stück hochgeholt, was du 2 Jahre nicht gespielt hast. Und dann triffst du dich morgens um 11 Uhr im Akademietheater und fängst an, dieses Stück zu rekapitulieren und versuchen, irgendwie wieder hochzuholen. Manchmal hat man das Textbuch gar nicht mehr, die Textbücher gar nicht mehr. Und dann du musst nur wissen, wie es heißt eigentlich. Es ist wie beim Computer. Du musst wissen, wie heißt die Datei und dann fährt sie hoch. Manchmal ist sie so ein bisschen fehlerhaft.
Faszinierend.
So, ne? Und dann fährt auf einmal dieses Ding hoch und dann sind diese ganzen Texte wieder da. Und all das ist das Hirn imstande, abzuspeichern. Das heißt, da geht natürlich noch wesentlich, wesentlich mehr. Und wir sind halt noch ein bisschen so auf so einer Primatenstufe, habe ich manchmal das Gefühl, dass wir immer noch hier Windmühlen bauen, ja, und sagen wir, dass wir immer noch keine Energiequelle gefunden haben, die alles einfach mal hier beheizt, ja. Also irgendwie das Hirn noch ein bisschen weiter anstrengen, muss ja noch irgendwas geben.
Ja, ich denke auch. Du hast zum Beispiel eine Solaranlage auf deinem Haus in Mallorca.
Ja, die bauen sie gerade, ja.
Ja. Da hast du in einem Interview gesagt, das haben Paramount Plus, haben die bezahlt.
Ja, das habe ich auch bei der Premiere gesagt.
Danke für diesen schönen Film.
Ja, die haben mich auch gefragt, wo hast du die Rolle angenommen? Ich saß in Mallorca und habe auf das Meer geschaut. Und es gibt ja bei Verhandeln, es gibt ja etwas, das nennt sich die Walkaway-Option. Ne? Das brauchst du, also an alle, die mal verhandeln, ihr braucht immer eine Walkaway-Option.
Was ist das denn?
Die Walkaway-Option ist, dass du etwas hast, du hast da einen Preis und dann hast du etwas, das dir mehr wert ist, als wenn sie unter diesen Preis gehen, dann hast du eine Walkaway-Option, dann kannst du woanders hingehen und sagst, mach ich was anderes. So, und ich habe jetzt, weil es mir echt ein schönes Haus auf Mallorca gab, habe ich gesagt, ich habe eine Stay-at-Home-Option. Und ja, die heißt einfach, ich bleibe zu Hause und schaue aufs Meer. Außer, ihr bietet mir was. Und das müsste mindestens so sein, dass ich mir eine Solaranlage bauen kann. Ja?
Und das machst du jetzt?
Das mache ich jetzt. Es ist sogar so, ich könnte mir auch 2 bauen.
Ah, wie schön ist das? Sehr gut. Das ist so ein eleganter Schlenker auf die Serie, die ich wirklich, man sagt, gefeiert habe, dass sie endlich kommt. Und ich habe das Buch damals gelesen und fand es sensationell gut von Eschbach, die 1 Billion Dollar, eine Geschichte, ja, wo von jetzt auf gleich im Grunde ein Fahrradkurier zum reichsten Menschen der Welt wird, weil er eben eine ganz unglaubliche Summe erbt, die sich verzinst hat über viele, viele Jahre. Da spielst du eine der Hauptrollen. Paramount Plus Serie läuft aktuell.
Du spielst einen Hedgefonds-Manager.
Genau.
Ja, er spielt immer so komplizierte Typen, oder?
Ja, man kann es kaum aussprechen, genau. Aber du spielst ihn ja anders, als er eigentlich. Also man stellt ihn sich ja vor, der kommt im Anzug und Schlips und Ding und Lederköfferchen und so bist du ja gar nicht.
Genau, so stellt man sich das immer vor. Da der Mensch aber so ganz anders ist, als man immer denkt, dass er ist und das Kaleidoskop doch relativ breit gefächert ist, habe ich gedacht, ich war gerade in so einem Schloss und auf in Dublin, weil mein Sohn da zur Schule geht und auf so einer Boarding School, und habe dann da einen Schlossbesitzer getroffen, und der hat mich so fasziniert, weil der hatte überall in seinen Ralph Lauren und Burberry Sachen so Löcher, mottenzerfressene Löcher, und saß also in seinem Castle und hatte sogar Löcher in den Strümpfen und alles war so zerfressen, und dann hatte der so Cord an und Tweed und so, und dann dachte ich, das ist ein Mann, der hat echt hier viel zu verwalten, viel Geld, ja, zu verwalten. Das Schloss ist natürlich teuer zu erhalten und so. Ist immer froh, wenn dann Filmteam kommt und mal wieder einen Raum renoviert. So. Und dann dachte ich, das ist irgendwie was, was mich interessiert. Und ich bringe immer so, wenn ich so Figuren dann lese, dann suche ich eigentlich nach was ganz Abwegigen erstmal. Und das, was ich auch im Leben so erlebe. Ne? Mhm. Und das bringe ich dann so zusammen. Und dann habe ich jetzt quasi diesen Schlossbesitzer und die Korthose von Bill Gates zusammengebracht mit dem Hedgefondsmanager, der halt irgendwie ein nerdiger, cooler Typ ist, der total verschroben ist.
Und immer die Schuhe auszieht.
Genau, der zieht immer die Schuhe aus. Das sind aber so Sachen, weil ich habe halt Löcher in den Socken, und wir haben immer gedacht, der hat was mit dem Fuß. Irgendwas hat er mit dem Fuß. Also, dass du einfach was zu spielen hast. Das ist halt schön, wenn du so eine Rolle und du hast was zu spielen. Daraus entsteht dann so ein Charakter. Ja? Weil einem der Fuß weh tut, dann tut er immer wieder die Schuhe ausziehen. Mhm. Und alle fragen sich, was macht er denn da, und gucken hin, und der generiert damit aber Aufmerksamkeit, so, und kriegt damit so was Schrulliges auch.
Was hat dich denn fasziniert an dieser Geschichte, an $1 Billion?
Naja, das Finanzsystem zu crashen.
Ja. das ist deine revolutionäre Art in dir drin.
Ja, auf jeden Fall. Ich mag immer gern diese Gedankenexperimente, was denn passiert, wenn, oder kann man das crashen? Ja, also ist es möglich? Ist es, reicht eine Billion überhaupt, um die Welt zu retten? Eigentlich ist die Summe falsch. Eigentlich hätten sie 10 oder 100 Billionen machen müssen, weil 1 Billion, da kannst du ja jetzt nicht mal Amazon mehr von kaufen.
Das ist wahr, ne?
Das ist doch wahr. Also wann hat er das geschrieben? In den 90ern?
Ja.
Ich glaube, man hat es dann damit man es wieder aus Wiedererkennungsgründen hat, man es dann bei der Billion belassen. Aber eigentlich müsste man sagen 100 Billionen oder 10 Billionen. Ne? Mhm. 1 Billion ist jetzt das Steueraufkommen unseres Staates, habe ich gerade gelesen. Mhm. Deutschland hat, glaube ich, 1 Billion. Das sind also 1 Billion im Übrigen sind 1000 Milliarden, damit man mal einen Überblick hat. Und es fehlen 17 gerade.
Ja.
Und ich wollte gerade sagen, wie viele wissen denn da jetzt noch von weg nach diesem Paramount Plus Auftrag?
Du duzt Jude Law. Da beneiden dich jetzt wahrscheinlich
Millionen. Ja, weil ich Englisch, mit dem spreche.
Na gut, okay, aber du würdest...
Can I say you to you?
Aber ihr würdet wahrscheinlich schon. Also man hat ja eine engere Beziehung, und das ist, also ich würde mal sagen, zumindest die weiblichen Fans unseres Podcasts beneiden dich darum. Die würden auch gerne mal mit ihm drehen. Verändert dich das?
Nein.
Also sagst du jetzt oder würden deine Freunde das sagen?
Weiß ich nicht. Also das können ja nur andere beschreiben, ob mich das verändert. Für mich ist es mittlerweile normal geworden. Weil ich kann ja nicht am Set stehen und andere Leute bewundern. Ja? Also bei Mickey Rourke zum Beispiel war das so, da ist ja die ganze Bewunderung im Moment zusammengefallen, als ich mit ihm gespielt habe. Ich dachte, Alter, ey, komm, ey, krieg dich mal ein. Ja. Aber
also du meinst ihn oder dich?
Ihn, ja, er sollte sich mal einkriegen. Ja.
Warum? Was war da? Erzähl mal.
Ja, der war einfach sehr anstrengend. Das war sehr angestrengt erstmal. Und auch wie viele Schauspieler, wir wollen ja alle Aufmerksamkeit. Der braucht auch extrem viel Aufmerksamkeit. Und gerade die sagen, man braucht eigentlich gar keine Aufmerksamkeit, brauchen am meisten.
Am meisten natürlich, ja.
So, ja. So. Und, aber das war trotzdem schön. Ja, am Ende war es trotzdem total schön. Aber mit Jude Law irgendwie, das ist, ja, du kannst ja mit denen nur spielen, wenn du auf Augenhöhe so. Und das kannst du ja nicht zu weit hochgucken oder zu weit runter. Also, und all diese großen Stars, mit die ich kennengelernt habe, hey, die sind ganz normal. Man spielt mit denen ganz normal. Man hat's ja irgendwie, man ist ja da, man freut sich ja. Man hat ja keine Angst davor, was man tut, sondern freut sich, dass man da ist und zusammen. Es ist also, war eine sehr kollegiale Geschichte. Und das Schöne ist, wenn du mit so Leuten spielst, dass du merkst, es funktioniert auch.
Und die sind halt auch noch Profis natürlich, ne, an der Stelle. Gibt es jemanden, den du auf jeden Fall nochmal gerne im Film gemeinsam hättest, also mit dem du sehr gerne zusammenspielst, also wirklich so ein Wunsch?
Also Kollegin? Ich habe wahnsinnig gern mit John Cleese zusammengespielt in dem Polanski-Film, den ich gemacht habe, The Palace. Und mit dem würde ich wirklich gerne. Der kommt im Januar raus. Ja, mit dem würde ich auch wirklich gerne nochmal spielen. Aber ich habe echt viele tolle Kollegen gehabt, mit denen ich würde mit den meisten eigentlich nochmal spielen wollen. Ja, also es gibt so großartige Schauspieler.
Für wen würdest du denn nochmal kochen? Du kochst ja am Set. Du kochst ja eigentlich immer, ne?
Ich koche am Set, ich koche im Trailer, ne? Da baue ich mir meinen Multicooker hin und weil das Catering, das erträgst du nicht. Das ist egal wo, auch in Hollywood, das Catering ist eine Katastrophe. Ja, also, weil man ja, wenn du eine Hauptrolle spielst, dann bist du damit 6 Monate beschäftigt teilweise und dann isst du halt immer dieses Zeug. Also das kannst du ja eine Woche essen und dann fängt sich das an zu wiederholen. Und ich bin da sehr picky, was das Essen antrifft. Das muss er. Und deswegen.
Also du kochst da in deinem Trailer, hast du einen kleinen Kochecke, Kochnische?
Ja, im Trailer habe ich eine Kochnische. Ich habe dann selber so einen Multicooker, ja, der kann alles. Der kann Airfryen, der kann Pressure gucken, der kann steamen, der kann slow gucken, der kann eigentlich alles. Den nehme ich immer mit. Ich habe so eine Box mit Gewürzen, die nehme ich auch immer mit. Oder wenn ich jetzt nach Übersee muss, dann kaufe ich mir halt alles neu, kaufe ich das ganze Zeug nochmal. Mittlerweile stehen zu Hause 3 von den Dingern rum, weil ich sie dann wieder mit nach Hause bringe. Und dann koche ich da. Aber ich koche halt gern auch für die Maske und für die Leute, für meinen Assistenten. Und so, der muss das dann essen. Ne?
Ich glaube, das ist muss nicht
der
so darf,
muss der auch der sagen, muss, dass es gut schmeckt.
Ja, der muss, der darf nicht zum Catering.
Darf nicht meckern, darf der.
Und weil ich auch beim Drehen, ich esse nicht. Ich mag nicht, also beim Film ist ja so, da trifft man sich morgens und dann fressen erstmal alle. Mhm. Das ist wirklich furchtbar. Alle frühstücken. Klar, man ist immer unterwegs und ist irgendwo anders und so. Ich habe das Gefühl, es wird die ganze Zeit nur gegessen. Und wenn ich esse, werde ich müde. Mhm. Also esse ich gar nicht, frühstücke nicht, esse kein Mittagessen. Am liebsten würde ich auch keine Mittagspause machen, außer 20 Minuten zum kurz mal runterschalten, schlafen und dann weiterdrehen. Dann lieber früher Schluss machen. Mhm. Das Problem ist, wenn man das jetzt den Deutschen sagt, dann sagen die, okay, dann machen wir eine kurze Pause und dann arbeiten sie aber am Ende trotzdem länger.
Ja.
Ja, also das ist nicht Til Schweiger schuld. Ich habe noch nie mit dem gedreht und ich habe oft 18 Stunden am Set gestanden. Ja. Also deswegen koche ich dann immer so. Ich koche dann in der Pause, koche ich was, das esse ich aber erst danach. Ich bin schneller, fitter, besser, wenn ich beim Drehen abnehme, anstatt zunehme. Ja, also das Hirn funktioniert besser, wenn ich einfach nur Wasser trinke. Also das ist wirklich schwer. Manchmal hat man so Szenen, da hast du eine Szene hoch aufgelöst, Dialog, ja, dann gehst du in die Mittagspause, gerade in den Großaufnahmen und dann nach der Mittagspause kommen 5 Schauspieler wieder und keinem fällt die Szene mehr ein. Ne? Ja, das ist schlimm. Da brauchst du erstmal anderthalb Stunden. Ja, da brauchst du anderthalb, 2 Stunden, bis du diese Szene überhaupt wieder hochkriegst. Ne? Da kannst du dir, würdet ihr euch kaputt lachen, was da für ein Mucks geredet wird.
Oliver, du hast 3 Kinder. 2 Mädchen und einen Jungen. Deine Kinder sehen ja auch deine Filme. Und wenn du zum Beispiel einen Rainer Werner Fassbinder spielst, dann hast du da Sexszenen, auch mit Männern.
Ja.
Wie finden die das?
Sehr schöne Sexszenen übrigens. Das ist einer der schönsten Sexszenen, die einfach nur ein Bild ist wie der Erdal und ich da aufeinander sitzen in so einem Darkroom. So, das ist wirklich ein ganz tolles Bild, was der Röller da geschafft hat, der damals gesagt hat, er ist nicht mehr so interessiert an Mann-Frau-Beziehungen, es interessiert ihn irgendwie, das alles hat er alles schon auserzählt, da ist er immer von seiner eigenen Fantasie so getrieben, dass er sich immer wiederholt und das irgendwie blöd findet und jetzt was macht, was er gar nicht kannte. So, und das ist echt eine schöne Sexszene. Aber meine Kinder, meine Tochter, um auf die Frage zu kommen, hat, glaube ich, nach 10 Minuten ausgeschaltet. Hat gesagt, Papa, will ich so nicht sehen.
Ja. Ne, aber wo wollen Sie dich dann sehen? Was gucken Sie und wo sagen Sie, das ist ja echt richtig gut?
Ich überlasse es denen, die müssen das nicht gucken. Ne? Manchmal, die kommen aber von selber drauf. Es gibt dann so Sachen, meine Kinder finden mich auch oft doof. Ne? Die finden mich natürlich blöd, weil ich bin halt Schauspieler und brauche Aufmerksamkeit. Ja? Also ich bin halt einer, der das zugibt. So, ne? Und das merken meine Kinder ja auch, dass das extrem viel Aufmerksamkeit generiert. Ne? Und dass ich dann da bin und dahin fahre und dass dieser Job einfach auch sehr, sehr intensiv ist. Und da sind die natürlich auch, das steht natürlich ein bisschen in Konkurrenz zu den Kindern, deswegen finden sie es nicht so toll, wenn ich sind jetzt nicht so, ja, so unglaublich stolz. Aber sie kommen dann manchmal auf so Sachen. Also $1 Billion, da habe ich meiner Tochter geschickt mit so einem Link und habe gesagt, guck doch mal rein, vielleicht ist das was für dich. Und dann hat sie das ewig nicht angeschaut. So, und dann irgendwann rief sie mich an, Papa, das ist ja total geil, diese Serie, ist ja total abgefahren. Ja. Hat sie die ersten zwei Folgen gesehen. Hat überhaupt nicht kapiert, dass ich da mitspiele. Ne? Komm ja erst
man
in der
erkennt
dritten.
Dich auch wirklich kaum. Ja,
man erkennt mich auch kaum. Und dann in der dritten hat sie auch erst gar nicht mich erkannt. So. Und dann merkte sie irgendwann, das bist ja, du bist ja dabei. Das ist ja auf einmal, das hast du ja gemacht und es ist gut.
Ah, ja.
Ja, das war schon ihr Ritterschlag. Ja. Mhm. Aber ich habe auch so eine schöne Szene gehabt, wo ich Werk ohne Autor gemacht war, der nun zweimal zum Oscar nominiert war und ich den Boys da gespielt habe. Mhm. Wollte ich mit meinen Kindern da reingehen. Und dann sind wir ins Kino gegangen. Ich sage, ich spiel hier eine empathische Figur, kein Säurefassmörder, irgendwas. Lass uns das mal anschauen. Das ist, glaube ich, echt was für euch. Und das endete damit, wir sind ins Kino und sind dann aber nicht in Werk ohne Autor gegangen, sondern in Captain America, weil die Kind da unbedingt in Captain America wollte. Und dann hat mein Sohn nach der ersten Szene gesagt, boah, Papa, wenn du mal hier so ein Action-Movie drehst mit so einer Szene hier, dann aber Chapeau, klack.
Das wäre das.
Und ich dachte, okay, ich muss also noch weiter, es reicht nicht. Nee, es reicht nicht.
Immer höher, es weiter,
reicht,
schneller.
Es, ja, genau. Es reicht nicht, ja.
Aber um nochmal auf deine Kinder zu kommen, drei Kinder, zwei Frauen. Du hast eine Freundin, die aus Bonn kommt. Das haben wir alles schon aus dir herausgekitzelt, ja, sozusagen.
Die immer die Bild-Zeitung geleitet hat.
Ja, aber sie war, glaube ich, auch mal bei Armin Laschet, richtig?
Ja, die hat auch den die Wahlkampf
Laschet auch geleitet.
Von Laschet geleitet, fehlgeleitet, weiß nicht. Na, die Wahlkampf-PR gemacht, ja. Also letzten Endes hat sie natürlich versucht, glaube ich, zwei Monate gegen dieses Bild des Lachens anzukämpfen, ja, was sie
gut,
schwer
das,
wegbekam.
Das war, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit. Aber was ich fragen will, ist, wenn du so viel unterwegs bist und dann auch noch jemand bist, der so viel Aufmerksamkeit brauchst, wenn du dann zu Hause bist, klappt das dann?
Wo ist das zu Hause?
Ja,
das ist
also
schon mal die Frage.
Genau, also sagen wir mal, Mallorca ist ja vielleicht ein Domizil für dich, wo du sagst, ja, da bin ich gerne, ja, ja, und da hole ich mir dann alle hin, oder
ja,
wie
ja,
läuft das?
Also überall hole ich sie hin. Also das Schöne ist, meine Freundin, die ist Journalistin und ist freiberuflich jetzt und kann sich so ein bisschen aussuchen, was sie macht und wo sie es macht vor allem. Das heißt, die reist viel mit mir mit. Das ist sehr schön, dass du nicht alleine bist, weil man ist dann, so toll das klingt, man läuft ja nicht über rote Teppiche. Das ist 1% und das ist auch ein anstrengendes
Aber
Prozent.
Das macht man ja auch nicht so gerne alleine, ne?
Nicht unbedingt, nein. Und du bist halt viel, wenn du ein halbes Jahr in Atlanta oder so bist, dann bist du halt auch viel alleine, ne? In irgendwelchen Zimmern. So. Und da ist halt schön, wenn jemand dabei ist, ansonsten kommt man auch auf dumme Ideen. Und teilweise bin ich gerne alleine, aber ist die ganze Zeit, das würde ich nicht packen. Ich brauche da wirklich jemanden und jemanden, dem ich sagen kann, hallo, ich brauche jetzt Aufmerksamkeit. Also, so, ja. Und sie fährt viel mit mir mit, ja. Und ich bringe aber die Kinder auch, ich habe die damals nach L.A. gebracht, wo ich habe dann einen Film gedreht mit Nick Nolte, der kommt noch demnächst, und Jacqueline Bisset, der heißt Shelter Me heißt der, glaube ich. Und der ist noch nicht ganz fertig. Und da habe ich die alle mitgebracht. Ich habe die mitgenommen nach Rom, wo ich gedreht habe, den Schwarm. Oder ich habe mal eine Serie gedreht, die gibt es immer noch auf Netflix, die heißt Tribes of Europa. Das ist eine sehr, sehr schöne Figur, die ich da spiele.
Da spielst du auch mit?
Ja, da haben die meisten aber vorher abgeschaltet. Leider. Ja, also ich weiß nicht, irgendwie, die hat ein bisschen Schwierigkeiten in Gang zu kommen, glaube ich. Aber die wird richtig gut und da habe ich eine echt schöne Figur, so eine Han Solo-Figur, der gespielt. Also der den Helden begleitet, der die Bürde trägt auf seinem Weg zum Ziel und so. Und der war sehr lustig, dieser Moses. Und da sind wir durch ganz Kroatien gereist in diesem Sommer. Und diese Reise haben meine Kinder mitgemacht. Genauso wie beim Rosa Kaninchen. Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Mhm. Das ist ja eine Fluchtgeschichte.
Ganz toller Film übrigens.
Ein Megafilm. Ja. Ja, also der gar nicht so viel, die Geschichte ist gar nicht so komplex, aber der berührt einen.
Sehr
so.
Berührt, ja, finde ich auch.
Und da machen die aber eine Reise durch die Schweiz nach Paris, über Tschechien, in die Schweiz nach Paris und meine Kinder haben diese ganze Reise mit mir mitgemacht, weil die im Sommer mitgedreht haben. Waren die noch kleiner, es war richtig, richtig schön.
Noch ein Stichwort Moby Dick. Sagt dir das was?
Ja.
Möchtest du darüber schon sprechen?
Ja, ich bin dabei, so eine Geschichte zu entwickeln über den Moby Dick, ne? Der 1966.
Über unser Schiff auf dem Rhein.
Das nicht das Schiff, sondern den Wal.
Das Schiff auf dem Rhein war das Resultat. Ne? Also der Wal, der ist aber 1966 in den Rhein reingeschwommen. Und der da war damals 5 Kilo Feinstaub auf einen Quadratmeter im Monat. Und es war 70% der europäischen Chemie hat ungefiltert abgeleitet in den Rhein. Und in diese Drecksprobleme Sprüche verirrt sich ein Wal, der in Kanada gefangen wurde und schwimmt den Rhein flussaufwärts, genau, weil er in einem Sturm im Ärmelkanal über Bord geschwappt ist und war eigentlich bestimmt für ein Delfinarium, an einem Valarium in London. Und der taucht in Duisburg auf. Und da haben sie mit den Leuten erstmal einen Alkoholtest gemacht, als sie den da gefunden haben. So. Und ich versuche zwei Geschichten zu verbinden, nämlich die vom Wal und die von meinem aufwachsenden Tennisclub, weil damals der Wolfgang Gewalt hieß der Zoodirektor in Duisburg. Mhm. Und der hat Tennisnetze aneinander genäht, ist zum Tennisclub gegangen, der wurde beauftragt, den Wal zu fangen, hat ihn einen Monat lang diesen Wal gejagt. Der hat hier die ganze Region in Atem gehalten. Ja, ja, da kam die internationale Presse und Luftschiffe sind über dem, genau, Rhein geflogen und so. Eine schöne Geschichte.
Weißer Beluga-Wal, glaube ich, war es. Ne?
Ja, und das ist der Beginn des deutschen Umweltschutzes. Ja. Da fing es an. Ja, der ist nämlich in den Bundestag geschwommen, dieser Wal. Mhm. So.
Ach toll, ein paar heikle Fragen, oder?
Ja gut, heikle Fragen, bitte her damit.
Die Kleine und der Groß. Heikle Fragen an
Oliver Masucci. Wirst du gerne auf der Straße erkannt?
Im Maßen. In Maßen ja. Und ich mache kein großes Ding draus und gehe immer gleich hin und sage, komm, machen wir ein Selfie. Musst du nicht mehr unterschreiben. Und ich finde es schön, fühlt sich ein bisschen an, wie als wenn man überall so ein paar Bekannte hat. Und vor allem, ich meine überall, weil es passiert, ich freue mich wahnsinnig, wenn ich in Bangkok oder in New York erkannt werde und das passiert. Also da sind, wenn 40, 50 Leute da sind, dann erkennen mich immer zwei. So. Und dann merken die anderen, den kenne ich auch, den haben die Serie auch gesehen. Und eigentlich, ich finde immer, es gut fürs Geschäft, solange sie mir nicht hinterherlaufen. Das ist bisher nur zweimal passiert und das war anstrengend.
Paparazzi oder Fans?
Richtig, Fans. Da war ich in Trastevere in Rom, weil ich da gedreht habe und auf einmal sind mir einfach 50 Leute hinterhergelaufen, weil die den Ulrich erkannt haben und die alle besoffen waren. Und da musste ich mich echt retten. Das ist nämlich ein Riesenhit in Italien, Dark.
Bist du demnach auch enttäuscht, wenn jemand sagt, Herr Masucci?
Nicht mehr. So, für Erst wieder da, haben wir den Bambi gewonnen. Ne? Dann habe ich ihn entgegengenommen und da sagte der Stadionsprecher des Bambis, und ich war 14 Jahre im Ausland, bevor ich wiederkam, weil ich da Theater gespielt hatte. Und der Gewinner, Oliver Masucci. Und da dachte ich, sagst du jetzt was da mit dem Bambi in der Hand? Und da dachte ich, ich sag nichts. Nein, es ist halt so, es passiert komischerweise nur in Deutschland, in Österreich und der Schweiz passiert es nicht.
Falten wegspritzen, ja oder nein?
Ach, wenn man welche hat, dann spritzt man sie manchmal weg oder so. Ist, kann man machen.
Aber ist das nicht auch dann, sag mal, geschäftsschädigend für deinen Beruf? Dann kannst du, also fehlt auch ein bisschen Mimik auch.
Ja, aber voll guck mal, meine Mimik. Bei mir ist jetzt nichts weggespritzt. Also insofern.
Hast du schon mal gemacht? Also hast du schon mal
probiert? Ja, ich habe schon mal probiert. Mhm. Ich habe schon probiert, ich habe so eine Mimik, dass dieses Botox, was ich
keine Chance hatte.
Zwei Wochen war das wieder weg. Gut. Ich wollte wissen, was das macht. Und man kann natürlich was machen. Wir haben nämlich witzigerweise einen Schönheitschirurgen wie nennt sich das? Ästhetik-Dings in der Familie. So, okay. Ne? Da war ich mal Versuchskaninchen. Da hat man gesagt, wir müssen mal ausprobieren. Sag ich, okay, wir mal probieren. Das ist dann, das geht durch, wenn du viel Mimik hast, geht das auch schnell wieder weg.
Aha, okay, also Volker.
Also man kann es machen, aber das ist ja jedem. Ich bin Radiomensch, also da ist das Gesicht eh wurscht.
Okay, wie findest du Pizza Hawaii?
Das ist ein ganz schlimmes Verbrechen am italienischen Essen.
Also genauso wie Spaghetti Carbonara mit Sahne?
Ja, Spaghetti, und obwohl wir die gekocht haben, wo ich mich mit meinem Vater immer gestritten habe, weil ich gesagt habe, das kannst du nicht kochen. Ja, und er hat gesagt, aber die Deutsche, die wolle das. Ja, ja, die Deutsche wolle das, sie wolle eine Gerichte und da wolle die satt sein. Sag ich, aber du musst denen doch das beibringen, wie das geht mit Primi Piatti und Secondi und den Antipasti. So. Und irgendwann hat er es dann anders gemacht. So, aber das ist also die, aber es gibt ja einen herrlichen Twitter-X-Kanal, Italians Get Mad at Food, heißt der, ja. What do you do to our Carbonara heißt das. Da siehst du so Bilder aus aller Welt, auch von Pizza Hawaii oder ja, Pizza Würstel oder was, whatever. Ja, also.
Dann gib uns doch zum Abschluss noch ein ganz, ganz kleines, schnelles Rezept, was es bei dir im Bulli gibt, was du ganz schnell den Leuten mit an die Hand gibst, was man zu Hause lecker kochen kann.
Also ich mache gern mal meine Lieblingsgerichte Piccata Pizzaiola. Das ist einfach ein kleines dünnes Kalbschnitzel geklopft, kurz im Mehl gewendet, angebraten. Dann Kapern und Oliven da rein. Oregano braucht man nicht frischen, sondern guten griechischen oder italienischen, aber gut getrocknet, nicht den aus der Dose. So am besten noch am Strunk. Dann kommt da viel Oregano, Pfeffer und Salz drauf, ein bisschen Knoblauch und dazu gibt's Pasta. Ganz einfach. Und das Fleisch zieht dann in der Tomatensauce. Man nimmt's raus, macht die Tomatensauce, lässt das Fleisch wieder drin ziehen. Kann auch ein Kalbssteak nehmen. Ist auch mega geil da drin, ja. Und dann isst man es einfach mit Spaghetti und die al dente sein sollen. Bitte nur die Hälfte der Zeit kochen, sage ich jetzt. Nur die Hälfte der Zeit kochen, wie es draufsteht. Und dann Parmesan drüber, fertig.
Ah, da läuft einem das Wasser
im Mund zusammen. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen, genau.
Wie toll, dass du heute hier warst. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für den Besuch bei Oliver Masucci.
Dankeschön.
Das war Hier und Leute. Der Stadtwerke Bonn Podcast, präsentiert von Die Kleine und der Groß.